Ich freue mich, Sie in der Sendereihe Credo wieder begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Anjuta Engert und ich grüße alle, die über Radio Maria Südtirol und über Radio Horeb jetzt zugeschaltet sind. Heute geht es um das Thema die Heilige Schrift, die Gleichnisse Jesu mit dem sechsten Teil und Sie hören Pater Hans Burb. Pater Hans Burb ist Exerzitienmeister und Leiter des Exerzitienhauses St. Ulrich in Hochaltingen. Wenn wir über Gleichnisse reden, dann klingt das in manchen Ohren vieler heutiger Menschen vielleicht manchmal befremdlich. Zu Zeiten des Alten Testamentes war es aber sehr beliebt, in Gleichnissen zu reden. Das galt damals auch für nicht-biblische Schriften. Gelehrte wollten auf die Art und Weise, also mittels eines Gleichnisses, einen Sachverhalt durch eine anschauliche Erzählung verständlich machen. Was will aber Jesus nun mit seinen Gleichnisreden bewirken? Geht es in Anführungsstrichen nur darum, sprachlich ansprechend dem Hörer das Gottesreich zu offenbaren? Oder geht es auch noch um mehr? Pater Hans Burb, mit dieser Frage darf ich Sie recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie heute Abend hier zugeschaltet sind. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Pater Burb, wie ist es? Was will Jesus mit den Gleichnissen? Wenn man das einmal so kurz allgemein anreißen will, was will er bewirken?
Erstens mal ist es eine Sprache, die jeder versteht, weil die Gleichnisse aus dem Leben genommen sind, der Menschen, zu denen er spricht und gesprochen hat. Und zweitens werden uns die Gleichnisse die Wahrheit am besten bewahren. Denn diese Bilder, diese Naturbilder sind immer dieselben. Und die kann jede Generation und jedes Volk und auch, ja, möchte ich mal sagen, egal welcher Mentalität, kann diese Gleichnisse auslegen und richtig verstehen. Und damit ist auch die Wahrheit sehr gut konserviert und uns gut erhalten. Worte verändern sich, Sprache verändert sich, aber Bilder bleiben.
Bilder, die bleiben erhalten. Nur der Mensch, der sich von der Natur entfernt, gut, der entfernt sich vielleicht auch ein bisschen von dem Bild des Gleichnisses, was oft dann benutzt wird. Das ist vielleicht das Einzige, was dann manchmal befremdlich wirken kann. Aber vielleicht kurz noch, welche Voraussetzungen muss der Hörer denn mitbringen, um die Gleichnisse Jesu zu verstehen?
Ich würde sagen, ein offenes Herz. Er muss einfach hinhören, was Jesus sagen will. Ich kann natürlich, und da kommt es darauf an, ob es ein Glaubender ist oder ein Besserwisser. Mhm. Also der Besserwisser, der nicht glaubt, der hört nur das Gleichnis, der hört nur das Bild. Die Vögelein fliegen und so weiter, weiß der Kuckuck was, und bleibt am Äußeren hängen. Der Glaubende schaut durch. Und erkennt, was Jesus eigentlich sagen will, was normalerweise unaussprechlich ist, weil es ewige Wahrheit ist.
Also der Hörer ist mit einbezogen, vielleicht auch zu einer Antwort herausgerufen. In diesem Sinn darf ich Sie einladen, verehrte Hörerinnen und Hörer, mit einem offenen Herzen jetzt das zu hören, was Pater Burb uns sagen will, wie er uns in die Gleichnisse über die gelebte Jüngerschaft einführen möchte. Bitte, Pater Hans Burb.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ja jetzt verschiedene Aspekte, die Jesus in seinen Gleichnissen anspricht, schon betrachtet. Und heute schauen wir einfach mal in die Gleichnisse hinein unter dem Aspekt der gelebten Jüngerschaft. Also wirklich Jüngerschaft, die nicht irgendwie bloß Theorie ist, über die man spricht, sondern wie sie gelebt wird. Und Jesus hat mit verschiedensten Wortbildern, kann man sagen, und Gleichnissen versucht, diese ganz bestimmten Eigenschaften dieser gelebten Jüngerschaft uns plausibel zu machen, sichtbar zu machen, konkret zu machen. Als erstes ist zu nennen das Gleichnis vom Schatz im Acker und der Schatz von der Perle. Sie kennen ja, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben lag. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß und kaufte den Acker. Denn wenn der Acker ihm gehört, dann gehört ihm auch der Schatz. Den kann er aber nicht zahlen, aber den Acker. Also das ist ein wunderbares Bild. Die entscheidenden Worte sind, voll Freude geht er hin und verkauft alles. Wissen Sie, wenn wir hören, nicht der Jünger soll alles verkaufen und Jesus nachfolgen, dann gruselt es uns. Wissen Sie, drum bringt Jesus ganz genau auch den Grund, warum alles verkaufen. Und nicht einfach nur, damit ich es los habe. Oder aus Zwang oder weiß ich, aus welcher Motivation. Sondern voll Freude geht er hin, verkauft alles, weil alles, was er hat, ist überhaupt nicht zu vergleichen mit diesem Schatz im Acker. Und um das geht es bei der Jüngerschaft. Es geht nicht einfach, du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun. Sondern das Erste und Wichtigste ist der Blick auf den Schatz. Warum verlasse ich alles? Warum verkaufe ich alles, um einmal bei diesem Bild zu bleiben? Warum ist mir alles nicht so wichtig? Weil ich den Schatz entdeckt habe. Wenn Sie ein Mensch, der diesen Schatz nicht entdeckt, und das ist Jesus Christus, das ist diese frohe Botschaft, nicht? Das ist das, was uns in alle Ewigkeit verheißen ist, im sogenannten Reich Gottes. Jesus spricht ja vom Himmelreich und vergleicht es mit diesem Schatz. Und dazu, das Himmelreich besteht ja wesentlich in dieser ganz persönlichen Beziehung zum dreifaltigen Gott. Und wenn ich diesen Schatz nicht entdecke, gehe ich auch nie voll Freude hin und verkaufe mir Zeug. Und das ist die Voraussetzung. Wie soll ich sonst eine gelebte Jüngerschaft leben? Das ist doch das Problem heute, dass zwar verschiedenste Leute und auch, ja, sagen, sie würden Christus nachfolgen, aber dieses Reich Gottes, dieser Christus, dieser dreifaltige Gott ist nicht mein Schatz geworden. Den habe ich noch gar nicht entdeckt. Es ist für mich noch zu viel Theorie. Reich Gottes ist Theorie. Gott selber, naja, gut, ich bete und alles und ich sehe es ja ein. Aber es ist mir nicht ein Schatz, dass ich voll Freude hingehe und alles verkaufe. Das muss zuerst wachsen. Und wenn diese große, alles übersteigende Freude einen Menschen erfasst, dann reißt sie ihn fort. Dann erfasst sie das Innerste dieses Menschen, überwältigt sie den Sinn. Das, was wir, wer es mitgehört hat, heute Mittag schon bei der Beschauung gesprochen haben. Wenn ich von diesem Gott fasziniert bin, dann verblassen alle anderen für mich so wichtigen Werte, wie sie es im Leben waren, verblassen. Nicht, dass sie wertlos sind, aber sie haben nicht mehr die Bedeutung. Ich brauche sie nicht. Ich habe einen Schatz gefunden. Und in diesem Schatz, ja, kann ich die Dinge sehen. Wenn sie alles, kann man sagen, verblasst vor dem Glanz des Gefundenen und kein Preis scheint dann zu hoch zu sein. Aber das Problem, Brüder und Schwestern, ist, die Frage, ist mir Gott zum Schatz geworden? Habe ich ihn entdeckt? Bin ich von ihm fasziniert? Auch wenn es bei mir trocken ist, kann eine tiefe Faszination sein, eine tiefe Beziehung zu ihm. Es gibt, wie selbstverständlich alles hin, dieser Mensch, auch sein Köstlichstes, um des Schatzes willen. Also das Entscheidende ist der Anlass zu diesem alles hingeben, der Anlass, nämlich das Überwältigtwerden durch die Größe dieses Fundes. Man könnte es ganz deutlich sagen, ich habe das Reich Gottes gefunden, ich habe Gott gefunden. Und ich kann alles andere jetzt lassen. Wie Paulus sagt, es ist mir gleichsam zum Mist geworden, hat er es ausgedrückt. Schauen Sie, und so ist es mit der Königsherrschaft Gottes. Die frohe Botschaft überwältigt, schenkt die große Freude, richtet das ganze Leben aus, nämlich es richtet es aus auf die Vollendung der Gottesgemeinschaft. Ja, diese frohe Botschaft bewirkt diese leidenschaftlichste Hingabe. Und das, glaube ich, werden viele Christen gar nicht verstehen. Weil ihr Christsein eigentlich von Gewohnheit geprägt ist, gut, immerhin das, verstehen Sie, ich will das nicht abtun. Aber mir tun sie trotzdem leid, weil sie diese Faszination des Reiches Gottes, die Faszination Gottes noch nicht erfahren haben. Und das kann man einfach nicht so geschwind. Man kann das im Leid zum Beispiel erfahren. Man kann es auch in einer großen Freude erfahren. Man kann es vor allem in der Gemeinschaft mit Glaubenden erfahren. Das, was wir bei unseren Kursen erleben, wo Menschen von überall her, kennen sich überhaupt nicht, zusammenkommen, wo wir miteinander einen Weg gehen, auch des Gebetes. Und da können Menschen betroffen werden, auf verschiedenste Weise, und plötzlich einen Zugang zu Gott finden, wie man das nicht konstruieren kann, nicht machen kann. Aber es wäre ganz, ganz wichtig, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf einen Weg zu gehen, wo ich Gott erfahre, wo mir der Schatz im Acker wirklich ans Herz geht. Wie sieht nun das Leben solcher Menschen aus, die diese große Freude überwältigt hat? Erstens einmal, es ist die Nachfolge Jesu. Ein Wort, das wir singen und das wir auch kennen, aber sehen Sie, die wird erst echt, wenn ich den Schatz entdeckt habe. Das wichtigste Kennzeichen der Nachfolge Christi ist die Liebe. Und nicht eine verwässerte und nicht eine gefühlvolle, sondern eine Liebe der Tat. Und das Vorbild für diese Liebe ist der dienende Herr selbst. Wie es in Lukas 22, 27 heißt, welcher von beiden ist der größer? Der zu Tisch sitzt oder der bedient? Natürlich der, der zu Tisch sitzt. Ich aber bin unter euch wie der, der bedient. Er, der dienende Herr, ist uns Vorbild in der Liebe. Wir müssen immer wieder auf Christus schauen. Wenn wir ihm nachfolgen wollen, wenn wir den Schatz entdeckt haben. Und diese Liebe kann in der Stille schenken, ohne es vor sich her zu posaunen. In der Stille schenken. Kleine Dienste tun, ohne etwas draus zu machen. Gutes tun, wie auch immer, was auch immer es ist. In Matthäus 6,2 heißt es, wenn du Almosen gibst, dann lass nichts vor dir her posaunen, so wie die Heuchler. Sie haben ihren Lohn schon erhalten. Also, bei dieser dienenden Liebe des Herrn geht es nicht darum, das, was ich tue, dann auch gleich so zu veröffentlichen, dass ich den Lohn von den Menschen bekomme, sondern dass ich das Gott überlasse. Schauen Sie, und diese Liebe, das wichtigste Kennzeichen der Nachfolge Jesu, diese Liebe sammelt nicht Schätze auf Erden, sondern übergibt den Besitz Gott selbst, und zwar zu treuen Händen. Es ist eine Liebe ohne Grenzen. So wie sie das Gleichnis vom barmherzigen Samariter wieder schildert. Eine Liebe, die nichts für sich will, sondern die ihre Freude findet, indem er einen anderen froh gemacht hat oder ihm helfen konnte. Dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das kennen Sie ja in Lukas 10, 25, nicht? Wo ein Gesetzeslehrer Jesus auf die Probe stellen wollte und fragte, wer ist mein Nächster? Und er bringt dieses Gleichnis vom Samariter, der unter die Räuber fällt, und zwar ganz deutlich, es ist ein Jude, der unter die Räuber fällt. Und dann kommt ein Levit und ein Priester, auch ein Jude, gehen an ihm vorüber, lassen ihn liegen, und dann kommt ein Samariter, ein Fremder, ein verhasster Fremder, und er nimmt sich seiner an. Eine Liebe ohne Grenzen, das wird hier ganz deutlich. Das ist das Beispiel Jesu, das ist das Kennzeichen des Jüngers. Mit diesem Gleichnis drückt Jesus ganz deutlich aus. Und dieses Beispiel zeigt, dass dir kein Mensch so fern steht, dass du nicht bereit sein solltest, jederzeit für ihn, wenn er in irgendeine Not kommt, seelische Not oder menschliche Not, und du kannst, dass du ihm als Nächstem wirklich zu Hilfe kommst. Er ist dann dein Nächster, weil er dich braucht, weil er in Not ist. Und ich denke, wir denken natürlich bei Not immer gleich an die materielle, das ist auch richtig, denn die ist sehr vielfältig. Aber ich glaube, noch vielfältiger in unseren Geistern, in unserer Umgebung, ist die geistige Not. Die Menschen wissen nicht mehr, warum sie leben. Sie haben keinen Sinn mehr. Das ist eine furchtbare Not. Die Sinnlosigkeit des Lebens ist doch schlimmer, als wenn mir was wehtut. Das kann wieder heil werden. aber nicht wissen, woher ich komme, wohin ich gehe, warum ich da bin. Jeden Tag hängt mir alles zum Hals raus, weil es alles keinen Sinn hat. Das ist eine Not, die wir nicht übersehen sollten. Das ist das wichtigste Kennzeichen des Jüngers. Hat er ein Gespür für den Sünder? Ich sage es mal so auch. Auch für den Sünder, der Gott vergessen hat. Denn der Gefahr ist, ewig sein Leben zu verpassen. Nicht? Nun, die Grenzenlosigkeit also dieser Liebe bringt Jesus vor allem auch zum Ausdruck, dass er sich den Armen und Verachteten zuwendet, den Hilflosen und den Geringen. Bei Lukas 14,12 zum Beispiel, nicht? Er sagte da zu dem Gastgeber, wenn du mittags oder abends etwas jemand einladest, so lad nicht deine Freunde ein, die laden dich ja wieder ein, sondern lad die ein, die dich nicht mehr einladen können, die nichts haben. Bei Markus 9,39 ähnlich, nicht? Jesus erwidert, hindert ihn nicht. Keiner, der in meinem Namen Wunder tut, kann so leicht schlecht von mir reden. Also die Apostel wollten ja einen hindern, weil er ihnen nicht nachfolgt. Also es geht also um verschiedene Formen von Hilflosigkeit oder Geringen. Also auch geistig Hilflose, geistig Geringe, die eben ja nichts wissen von Gott zum Beispiel. Ja? Oder er sagt bei Matthäus 18,10, hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten. Denn ich sage euch, ihre Engel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters. Und bei den Kleinen meint er oft die Anfänger im Glauben auch, nicht bloß die Kinder. Die Anfänger im Glauben, die nennt er auch oft, diese Kleinen. Ja? Also sie spüren, es geht um die Liebe zu dem, der jetzt Hilfe braucht. Geistige Hilfe, geistliche Hilfe, materielle Hilfe, wo ich helfen kann. Man kann nicht immer, auch wenn man möchte. Nun, welchen Wert Jesus nun dieser Liebe, dieser grenzenlosen Liebe, also grenzenlos im Sinne, jeder, der in Not ist, ist mein Nächster. Welchen Wert Jesus dieser grenzenlosen Liebe zu den Notleidenden, Bedrängten eigentlich hat, erfahren wir bei der Urteilsverkündigung beim Weltgericht. In Matthäus 25, 31. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Das heißt, und die Leute versammeln. Nicht nur, dann geht es darum, ich war hungrig und ihr habt mir nichts gegeben oder gegeben. Nicht? Also hier erfahren wir etwas ganz entscheidend. Und bei Matthäus gerade 25, 31 und folgende, was ich gerade gesagt habe, geht es um eine ganz konkrete Frage bei diesem Weltgericht. Nämlich, nach welchem Maß werden die Heiden gerichtet werden? Das ist ja auch eine Frage, die viele von uns doch im Herzen haben. Ja, die Nichtgetauften, gehen die alle verloren? Hier bei diesem Evangelium gibt Jesus eine Antwort. Jesus verheißt im Endgericht den göttlichen Freispruch, da, wo die Jüngerschaft sich bewährt hat, zum Beispiel in Bekennermut, Matthäus 10, 32. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem bekenne auch ich mich vor meinem Vater. Und da, der darf beim Endgericht den göttlichen Freispruch erfahren. Ich drück's mal so aus, wo die Jüngerschaft sich in Bekennermut bewährt oder wo sie sich im Gehorsam bewährt. Matthäus 7, 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, kommt ins Himmelreich, sondern nur wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Gehorsam. Der darf göttlichen Freispruch erwarten. Und wo die Jüngerschaft in vergebungsbereiter und barmherziger Liebe sich bewährt. In vergebungsbereiter Liebe. Bei Matthäus 6, 14. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Vergeben. Göttlicher Freispruch. Und Jüngerschaft in barmherziger Liebe sich bewährt. Barmherzig in Matthäus 5, 7. Nicht? Selig die Barmherzigen. Sie werden Barmherzigkeit erfahren dürfen. Sie kennen das. Und noch ein weiteres. Ein göttlicher Freispruch darf der erwarten beim Endgericht, wo die Jüngerschaft im Durchhalten bis ans Ende sich bewährt. Markus 13,13. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet werden. Also sind es verschiedene Punkte, haben Sie es gemerkt? Nicht? Jesus verheißt im Endgericht, von dem, das er ja schildert, da bei Matthäus, den göttlichen Freispruch da, wo die Jüngerschaft im Bekennermut sich bewährt, zweitens im Gehorsam, drittens in der vergebungsbereiten Liebe, viertens in der barmherzigen Liebe und fünftens im Durchhalten bis ans Ende. Das sind Zeichen, Attribute der Jüngerschaft. Also im Endgericht fragt Gott nach dem gelebten Glauben. Nach dem gelebten Glauben. Glaube und Tat. Und diese Gerechtsprechung des gelebten Glaubens ist reine, freie Gnade Gottes. Hat also nichts mit Verdienst zu tun. Denn dazu kommt noch die große Schuld des Menschen eigentlich nicht. Aber wenn wir uns darum bemühen, um solch eine Jüngerschaft, nicht? Eben weil wir den Schatz im Acker entdeckt haben, erfahren wir auch die Vergebung unserer Schuld. Und bei Matthäus 10,32 sagt Jesus, da heißt es, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem bekenne ich mich auch vor meinem Vater, dass er für diejenigen Jünger im Endgericht eintreten werde, die sich im Leben zu ihm bekannten. Also ist auch wieder die Frage, bekenne ich mich zu Christus? Das muss es nicht irgendwie großartig sein, dass ich es allen erzähle, sondern dass die Menschen an meinem Leben spüren, dass ich zu Christus gehöre, dass ich nicht alles mitmache, was andere tun, dass ich nicht die gleichen dummen Reden führe wie andere, dass sie dann merken, hoppala, der denkt scheint's anders. Und dass ich auch dort, wo es notwendig ist, ein Wort sage und zu Christus mich bekenne. Das ist gemeint. Und da muss ich mich fragen, tue ich das, wo Gelegenheit ist? Aber jetzt kommt die Frage also von vorher, aber nach welchem Maßstab werden dann die Heiden gerichtet? Wir haben jetzt von der Jüngerschaft gesprochen. Wann wird der Jünger freigesprochen? Das sind diese Punkte, die ich genannt habe. Aber nach welchem Maßstab werden dann die Heiden gerichtet? Denen Gott ja nicht begegnet ist, sind die verloren? Und die Antwort Jesu lautet, auch den Heiden bin ich begegnet als der verborgene Messias, nämlich in meinen Brüdern und Schwestern, denen, die eigentlich Notleidenden sind. Ja? Und in den Notleidenden hat jeder Mensch die Möglichkeit, dem verborgenen Messias zu begegnen. Wer ihnen Liebe erweist, den Notleidenden, und die gibt es überall auf der Welt. Man kann also sagen, jeder Mensch auf der ganzen Welt begegnet Notleidenden, hat also die Möglichkeit, wenn er ernsthaft ihnen zu Hilfe kommt, im Endgericht freigesprochen zu werden, auch wenn er Christus selber nie hat kennengelernt. Aber er ist ihm begegnet im Notleidenden. Wer diesen Menschen, diesen Notleidenden, ganz gleich in welcher Art, wer ihnen Liebe erweist, erweist sie mir, sagt Jesus, dem Heiland der Armen. Und darum werden die Heiden im Endgericht nach der tätigen Liebe gefragt werden. Der Jünger nach dem tätigen Glauben. Natürlich spielt die Liebe eine Rolle im Glauben. Und zwar die Heiden nach der tätigen Liebe, die sie eben in der Gestalt der bedrängten Menschen Christus erwiesen haben. Bei ihnen kommt es also auf die Erfüllung des Liebesgebotes des Messias an. Bei den Heiden gibt es eine Rechtfertigung aus der Liebe. Denn auch für sie ist das Lösegeld bezahlt. Markus 10,45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern zu dienen, sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Also für alle ist es bezahlt. Da merken Sie aber auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, welche Bedeutung, welchen Stellenwert das Hauptgebot der Liebe hat. Es rettet den Menschen. Und es ist zugleich die Liebe zu Gott und den Menschen, ist die wahre Heiligkeit für den Jünger. Ja. Und deshalb achten wir darauf. Wenn Sie, wir Christen reden zu viel untereinander, übereinander. Wir urteilen zu viel. Wir schimpfen zu viel. Wir kritisieren zu viel. Nicht ehrlich zum Menschen hin, sondern hintenherum. Wenn Sie das alles so lieblos und dann Verleumdung und Ehrabschneidung und was das heute, was heute alles gibt, nicht Nausmobben und Sie kennen ja all diese Sachen da. Nicht nur, das sind ja meistens Christen. Wenn Sie, und das ist das Gegenteil vom Hauptgebot, das ist das Gegenteil von Heiligkeit. Und da sollten wir den Akzent legen. Es geht um gelebte Jüngerschaft, gelebte. Schauen Sie, das tiefste Geheimnis dieser Liebe, was die echte Jüngerschaft ja ausmacht, ist, dass die Liebe vergeben kann. Und da sollten Sie gleich mal überlegen, habe ich noch einen Menschen auf den Mond geschossen, den ich noch nicht zurückgeholt habe, um ihm zu vergeben? Also so Leute, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben und so weiter. Habe ich wirklich vergeben? Habe ich allen vergeben? Will ich vergeben, mit Wille und Verstand, auch nicht, auch wenn die Gefühle nicht mittun. Diese Liebe gibt die erfahrene Vergebung Gottes weiter. Die erfahrene Vergebung Gottes. Jeder hat sie erfahren von uns, alle. Hundertprozentig. Und die Liebe gibt diese erfahrene Vergebung Gottes weiter an Menschen, die meine Vergebung brauchen. Und davon spricht das Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner in Matthäus 18, 23, nicht? Im Himmelsreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Nicht? Wissen Sie ja, da kam einer mit weiß ich wie viel Schulden, nicht? Also praktisch maßlos. Das hätte er nie bezahlen können. Und er hat dann gebettelt, das soll ihm doch gut sein, der Herr. Und er will ja alles tun, um das zu bezahlen, obwohl er es nicht bezahlen kann. Und der Herr hat ihm alles nachgelassen. Und dann findet er einen seiner Mitknechte, der ihm bloß 100 Mark schuldete, in unserer Währung. Nicht? Ja, und den lässt er dann ins Gefängnis werfen und den rüttelt er und schüttelt er, dass er ihm das Geld gibt. Nicht? Und was macht der Herr, erfährt das? Er lässt diesen Schuldner wieder kommen, dem er vergeben hat, und nimmt die Vergebung zurück. Wirft ihn ins Gefängnis, bis alles bezahlt ist, bis zum letzten Heller. Das ist dieses Gleichnis. Das Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner. Diese Liebe gibt, unsere Liebe zu den Menschen, gibt die erfahrene Liebe Gottes an uns, eigentlich an die Menschen weiter. Und dieses Endgerichtsgleichnis, was ich gerade gesagt habe, vom unbarmherzigen Schuldner, spricht eine Warnung aus. Nämlich, Gott hat dir einen Gnadenerlass zuteil werden lassen. Und das gilt für jeden von uns. In jeder Beichte. Ein Gnadenerlass, der alles Begreifen übersteigt. Wenn Sie mal bedenken, dass eine meiner Sünden, egal wie, ob wir schwere Sünden sagen oder lässliche Sünden, Sünde ist Sünde, es ist ein Unterbrechen des Flusses, des Lebensflusses von Gott her zum Menschen, vom Menschen zur Schöpfung. Ist eine Zerstörung der Schöpfung. Ist so etwas Schlimmes, dass Gott auch dafür den gleichen Weg hätte gehen müssen, wie er ihnen Jesus Christus gegangen ist. Wenn Sie, wir haben heute überhaupt kaum mehr ein Schuldbewusstsein. Und schauen auch gar nicht mehr auf das Kreuz. Am besten hängen wir ein Kreuz auf ohne Korpus, damit wir nicht sehen, was an dem Kreuz geschehen ist. Damit wir es nicht anschauen müssen. Dass uns nicht vielleicht doch nur bewusst wird, was eine Sünde ist, was die alles bewerkstelligt hat, was die fertiggebracht hat, sogar einen Gott ans Kreuz zu bringen. Nicht? Wenn Sie, das ist das Problem. Also dieses Endgerichtsgleichnis spricht eine Warnung aus, nämlich Gott hat dir einen Gnadenerlass zuteil werden lassen. Und das muss uns erst auch mal bewusst werden, der alles Begreifen übersteigt. Alles Begreifen übersteigt. Aber Gott wird den Erlass der Schulden widerrufen. Widerrufen. Wenn du die erfahrene Vergebung nicht von Herzen weitergibst. Wenn du hartherzig gegen deinen Bruder und deine Schwester bist. Also, im Endgericht gelten nur noch zwei Maße. Das Maß der Barmherzigkeit und das Maß der Gerechtigkeit. Und Jesus sagt ja zur Schwester Faustina, wer nicht durch das Tor der Barmherzigkeit geht, muss durch das Tor der Gerechtigkeit, wo kein Mensch bestehen kann. Wann nun wendet Gott also im Endgericht das Maß der Barmherzigkeit an und wann das Maß des Gerichtes, also der Gerechtigkeit? Und Jesus antwortet, wo Gottes Vergebung, echte Vergebungsbereitschaft wirkt, also wo Gottes Vergebung mir gegenüber, in mir echte Vergebungsbereitschaft zu den Menschen hin bewirkt, da spricht Gottes Barmherzigkeit frei. Wenn ich vergebe, wie Gott mir vergeben hat. Den aber, der Gottes Gabe missbraucht, also er lässt sich von Gott Vergebung schenken, aber er selber vergibt nicht den Menschen. Den trifft die ganze Schärfe des Gerichts, so als ob er die Vergebung nie empfangen hätte. Das ist schon ein knallhartes Gleichnis, ein knallhartes Bild. Und ich denke, viele machen sich darüber wenig Gedanken. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geben sich keiner Illusion hin. Wie mir eine Schulkameradin einmal gesagt hatte vom Friedhof, du Hans, ich weiß nicht, ob unsere Kinder noch für uns beten, wenn wir gestorben sind. Ich habe gedacht, Toni, du kannst recht gehabt haben. Ja? Geben wir uns keine Illusion hin. Ich glaube, wir sind alleingelassen, so wie das heute aussieht. Wer betet noch für die Verstorbenen? Wer hat noch Barmherzigkeit zu ihnen und kommt ihnen zu Hilfe? Denn sie selber können sich nicht mehr helfen. Das nur als Nebenbemerkung. Also, ich habe gesagt, das Erste, wie sich Menschen, die von Gott fasziniert sind, ausdrückt, ist die Nachfolge Christi. Das Kennzeichen, das wichtigste Kennzeichen ist eben die Liebe. Und ich habe Ihnen da verschiedene Punkte, die mit der Liebe zusammenhängen, aufgezeigt. Und damit auch praktisch eine Antwort gegeben, wie sieht es mit den Nicht-Getauften aus. Dann ein weiteres Kennzeichen der Jüngerschaft kommt in Bildworten Jesu stark heraus. Es drückt nämlich die Geborgenheit des Jüngers in Gottes Hand aus. Seien es die Nachfolge, also auf Jesus schauen und er hat aus der Liebe gehandelt. Er reist zu denen, die in Not sind gegangen, geistig wie körperlich. Jetzt aber ein Kennzeichen ist, es drückt die Geborgenheit des Jüngers in Gottes Hand aus. Denken Sie an Johannes 8,35. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, sagt Jesus. Nur der Sohn bleibt für immer im Haus. Der Sohn bleibt für immer im Haus. Die Geborgenheit des Jüngers in Gottes Hand, der Sohn. Und dieses Bild vom Sklaven und vom Sohn, das ist sehr einprägend. Sie gleichen nicht mehr den Untertanen, die Söhne, sondern sie gleichen den Söhnen eines Königs, wie es bei Matthäus 17,24 zum Ausdruck kommt, wo es heißt, als Jesus und die Jünger nach Kapernaum kamen, gingen die Männer, die die Tempelsteuer einzogen, zu Petrus und fragten, zahlt euer Meister die Doppeldrachme nicht? Nicht? Und da hat ja Jesus Petrus zum Fischen geschickt und hat gesagt, der erste Fisch, mach ihm das Maul auf, da findest du die Drachme, dann gib sie für mich und für dich. Und als Petrus antwortete von den anderen, von wem fordern die Könige den Tribut, nicht? Fragt Jesus und Petrus sagt, von den anderen. Und Jesus sagt zu ihm, also sind die Söhne frei. Und er hat das eigentlich jetzt von sich und wie auch von denen, die ihm folgen, seinen Jüngern gesagt, nicht? Sie sind Söhne des Königs. Sie sind rein wie der, der ein Tauchbad nahm, bei Johannes 13,10, nicht bei der Fußwaschung, Sie kennen diese Stelle. Wer mich die Füße gewaschen habe, der ist ganz rein. Also er selber ist es, Jesus, der diese Kinder des Königs, die Söhne, eben die Jünger, reinigt. Und wie selig sie bei ihrem Vater geborgen sind, das zeigt Jesus in den Bildern von den Vögeln unter dem Himmel. Es geht ja um diese Jüngerschaft im Sinn dieser Geborgenheit in Gottes Hand. in Matthäus 6, 26, nicht? Von der Bergpredigt, nicht? Sie säen nicht, ernten nicht und trotzdem ernährt sie euer himmlischer Vater, nicht? Oder die Blumen des Feldes in Matthäus 6, 28, nicht? Der Vater sorgt für sie. Sie müssen zwar das tun, was sie tun können, aber sie müssen nicht darüber hinaus sorgen. Die ganze Größe der Geborgenheit des Jüngers in Gottes Hand drückt sich aus, wenn man sich den Zusammenhang vergegenwärtigt. Nämlich, Jesus verbietet ja diese sorgenden Gedanken. Er verbietet dieses sich abmühen. Also gemeint ist das Übertriebene. Als ob alles von mir abhinge. Jesus verbietet also den Jüngern, sich abzumühen für Nahrung und Kleidung. Also übermäßig abzumühen, übermäßig viel Zeit zu verbrauchen für Nahrung und Kleidung. Das Arbeitsfeld ist unendlich groß, sagt er, und die Zeit drängt, das Arbeitsfeld im Reich Gottes, nicht? Der Auftrag fordert die Jünger ganz. Und deshalb dürfen sie sich nicht aufhalten lassen, durch nichts. Nicht einmal durch den Gruß auf dem Weg nach Lukas 10, 4, nicht? Nehmt kein Geldbeutel mit und grüßt niemand unterwegs, Sie kennen die Stelle, nicht? Weil der orientalische Gruß, das war nicht bloß ein Grüß Gott, sondern es ging 2-3 Tage, die Begrüßung, und mit großen Feierlichkeiten und Mahl, nicht? Es war alles Zeitverlust. Und auch, sie sollen sich nicht verhindern lassen durch Arbeit für Nahrung und Kleidung. Das Nötige tun, aber nicht die ganze Zeit dranhängen. Gott wird ihnen geben, was sie brauchen, sagt er. Also der Jünger ist geborgen in Gottes Hand. Er soll das tun, was er tun kann, aber seine Hauptsorge sollte nicht um sich gehen. Also klar, Nahrung, Kleidung und weiß ich, was alles halt zum Leben gehört. Sondern die Hauptsorge, die wirkliche Sorge, die sollte um das Reich Gottes gehen. Was Jesus seinen Boten verbietet, ist also nicht die Arbeit, dass sie nichts tun sollen, das hat er nicht gesagt. Sondern er verbietet ihnen die Doppelarbeit. So wie die Vögel. Sie können nicht säen und nicht ernten. Aber sie können fliegen und sie können die Nahrung suchen und das müssen sie tun, sonst verhungern sie. Und die Lilien, die können auch nicht in der Gegend rumlaufen, sie können sich aber öffnen für die Sonne und für das Licht, aber auch für den Regen und den Tau. Und für das Übrige sorgt der Herr. Also zwei wunderschöne Bilder, jeder muss, Tier, Pflanze, auch der Mensch, das tun, was er tun kann, was in seiner Fähigkeit liegt, aber nichts darüber hinaus. Nicht so, als ob er für alles sorgen müsste. Also das, was wir tun können, sollen wir gelassen tun, gelassen, nichts sorgenvoll. Aber unsere Sorge soll das Reich Gottes sein. Sorgt euch um das Reich Gottes. Sie haben also einen Vater, der für sie sorgt, für die Jünger. Und sie haben einen Herrn, der sie wie ein Hirt seine Schafe beim Namen ruft. Bei Johannes 10, 3 kommt das schön zum Ausdruck. Nicht? Der ruft jeden Einzelnen beim Namen. Und der für sie auch betet, wie es bei Petrus ausdrückt. Der Vater sorgt. Und ich denke, wenn wir uns um das Reich Gottes kümmern und um das andere so gut wir können, werden wir diese sorgende Liebe des Vaters erfahren. Wir haben in diesem unserem Haus, das haben Sie ja schon gehört, haben wir diese sorgende Liebe des Vaters unwahrscheinlich erfahren, nicht bloß am Anfang, sondern auch jetzt, dass wir es oft nicht, also fast nicht begreifen. Wie Gott uns immer wieder die Dinge zuführt oder auch Menschen, die uns helfen, das, was jetzt notwendig ist, sodass wir uns wirklich auch dem Reiche Gottes widmen können und nicht zu viel Kraft und Sorgen, ich sag's mal so, verwenden müssen, um die zwei Häuser zu erhalten. Und die große Krise, sagt Jesus, steht vor der Tür. Und die bricht mit dem Leiden Jesu an. Nämlich die Macht der Finsternis wird sich enthüllen in der letzten Furchtbarkeit der Versuchung, vor der es nur einen Ausweg gibt. flieht, um eure Seele zu retten. In Markus 13, 14. Wenn ihr von unheilvollen Gräueln heiligem Ort hört, wo er nicht stehen darf, dann sollen die Bewohner von Judäa in die Berge fliehen. Also nichts mehr aus dem Haus holen. Also sich nicht mehr um das Irdische kümmern, sondern es muss ihnen nur noch um die Seele gehen. Das heißt also, die Macht der Finsternis in irgendeiner Form wird immer wieder versuchen, den Jünger zu blenden, den Jünger abzubringen von seinem Weg. Nicht? Und er soll sich nicht an die Dinge dieser Welt haften, sondern dann soll er fliehen, das heißt seine Seele retten vor diesen Versuchungen. Auch die Jünger Jesu werden nicht verschont bleiben. Der Satan, der Verführer und Verderber des Gottesvolkes, hat sich von Gott ja die Erlaubnis sogar erbeten, sie im Sturm der Trübsal zu sieben, wie man mit dem Sieb Streu vom Weizen scheidet. Denken Sie an Lukas 22, 31, nicht? Von Petrus, Simon, der Satan hat verlangt, euch sieben zu dürfen wie Weizen. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht ganz umkippt. Und wenn du dich erholt hast, dann stärke deine Brüder. Also Gott lässt uns gesiebt werden, aber nicht wirklich, um uns zu Fall zu bringen, sondern damit wir gestärkt werden. Aber es kann halt immer auch die Gefahr des Umkippens sein. Darum muss der Jünger sich dieser Gegenwart des Verführers und dieser dauernden Versuche des Verführers bewusst sein. Ich darf mir nie sicher sein, jetzt kann ich's und jetzt kann mir keiner mehr. Dann sind sie schon verloren. Ja, Gott hat ja dazu gesagt, er will es so, dass wir gesiebt werden, eben umgestärkt zu werden. Aber er sagt auch klipp und klar zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube durchhalte. Und er in dieser endzeitlichen Zeit der Prüfung, dieser Zeit der Prüfung, wieder seine Brüder stärke. Und Petrus ist der Anführer. Und was er zu ihm sagt und was für ihn gilt, in diesem Gesiebtwerden gilt für alle. Er sagt ja, der Satan will euch sieben, sagt er ja. Und indem Jesus für ihn bittet, bittet er für alle. Und Christus ist stärker als Satan. Also Angst haben wir keine, brauchen wir keine zu haben, wenn wir den Schatz im Acker entdeckt haben. Wenn wir fasziniert sind von diesem Gott, wenn wir um seine Macht und Stärke wissen, dann wissen wir auch um die Allmacht des Gebetes. Dass wir in alle Speichen der Welträder eingreifen können mit unserem Gebet. Wenn Sie, das ist auch uns Christen nicht mehr so ganz bewusst. Beten ist für unsere fromme Sache, ja, wir beten schon für dies und jenes. Aber dass das eine göttliche Macht ist, Dinge zu verändern in der Welt, ich weiß nicht, ob das so unsere Überzeugung ist. Sonst würde manches, was Gebet angeht, in unseren Gemeinden geschehen. Nun, die Gabe Gottes und der Ruf Jesu treiben dann drittens in die Arbeit. Das ist das dritte Kennzeichen der Jüngerschaft, die Arbeit. Nachfolge, geborgen in Gott, normal sorgen, er sorgt sich dann um uns, aber auch Arbeit, nicht nichts tun, das hat nichts mit Jüngerschaft zu tun. Man kann auch im Reich Gottes faulenzen. Jesus nennt den Petrus einen künftigen Menschenfischer. Eben bei der Berufung in Markus 1,17. Kommt her, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und Menschenfischer, da muss was tun. Wer Jünger der Königsherrschaft Gottes geworden ist, der gleicht einem Hausvater, der Altes und Neues aus seinem Vorrat hervorholt. Das heißt, das früher Gelernte und auch die neuen Erkenntnisse sind gemeint, die er hervorholt. Matthäus 13, 52, nicht? Das ist dieses Gleichnis. Das früher Gelernte und neue Erkenntnisse. Der Jünger schöpft aus der Vergangenheit wie aus der Gegenwart. Den Gruß, also gemeint ist Altes Testament, Neues Testament, könnte man sagen. Den Gruß ist das Erntefeld, klein ist die Zahl der Erntearbeiter. Sie kennen das Wort, das Gebet des Jesu, das Gebet Jesu, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Also, es geht um die Arbeit. Der Jünger soll arbeiten, er soll etwas tun. Wisst ihr, Ignatius hat das gut ausgedrückt. Der Jünger soll so handeln, als wäre alles, was er tut, von ihm allein abhängig. Aber er soll es mit der Überzeugung tun, dass alles von Gott abhängig ist. Dann werden wir nie zu Faulenzern. Die Jünger sind zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Matthäus 10, 6, Sie kennen die Stelle. Und Petrus erhält die Schlüssel der Königsherrschaft Gottes in 16, 19, Matthäus 16, 19. Dir gebe ich die Schlüssel des Himmelreiches. Nicht, was du auf Erden bin, wirst du dem Himmel gebunden sein. Was du lösen wirst, wird im Himmel gelöst sein. Also unwahrscheinliche Vollmacht. Also er muss was tun. Er selbst und seine Mitjünger haben bei der Verkündigung des Evangeliums die Vollmacht zu lösen und zu binden. Sie haben die Vollmacht, die Vergebung zu verkünden und dort, wo die Botschaft abgewiesen wird, das Gericht zu verhängen. Schütteln den Staub von den Füßen, ihnen zum Gericht. Sie haben als Jesu Boten richterliche Vollmacht also. Wie es in Matthäus 18, 18 heißt, alles, was ihr auf Erden binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Was ihr lösen werdet, wird gelöst sein. Das ist ja richterliche Vollmacht. Und die Verantwortung ist riesengroß für die Jünger, die Christus folgen. Nicht bloß für die Apostel und ihre Nachfolger, das sind alle getauften, gefirmten Gemeinden, wie das Vatikanum sagt. Ja? Jeder auf seine Weise. Und die Verantwortung ist riesengroß. Und die Zeit drängt. Ich denke, sie spüren es alle. Wenn Sie, wir dürfen nicht zur Ruhe kommen. Ich kann Ihnen das nie genug sagen. Wir dürfen nicht zur Ruhe kommen, bis der letzte Mensch gerettet ist. Wir können nicht einfach die Hand in den Schoß legen, wenn wir wissen, dass Menschen noch auf dem Weg der Verdammnis sind. Also in der Gefahr sind, ewig verloren zu gehen. Und das ist sicher keine geringe Zahl, so wie das heute bei diesem großen Glaubensabfall aussieht. Und das darf uns nicht zur Ruhe kommen lassen. Wir können uns nicht beruhigen mit so Phrasen, es kommen alle in den Himmel, weil es verlogen ist. Weil es einfach gegen das Wort der Offenbarung ist und das Wort Jesu. Und es geht um Frieden oder Fluch. Es geht um Heil oder Verderben unzähliger Menschen. Also eine riesengroße Verantwortung und die Zeit drängt. Die große und gefährliche Aufgabe erfordert, das ist wirklich eine große und gefährliche Aufgabe, denn sie werden dabei nicht groß gelobt werden von den Menschen. Sie erfordert neben einer völligen Hingabe auch Lauterkeit und Klugheit. Lauterkeit und Klugheit. Nicht mit Holzhammer-Narkosen den Menschen begegnen. Völlige Hingabe, Lauterkeit und Klugheit. Und sie müssen vieles einstecken, um der Liebe zum Herrn willen, um der Liebe zu diesen Menschen willen. Und Jesus sagt das in zwei Bildworten. Seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. In Matthäus 10, 16. Und dann habt Salz bei euch und haltet Frieden untereinander. Bei Markus 9, 50. Das Salz ist gut, aber wenn es seine Kraft verliert, womit soll man salzen? Der Jünger ist nicht ersetzbar. Der Jünger ist wie das Salz. Wenn es nicht mehr salzt, dann gibt es nichts mehr dafür. Die Jüngerschaft ist nicht ersetzbar durch etwas anderes. Zur Klugheit gehört die geistliche Nüchternheit. Die geistliche Nüchternheit. Ich muss mir klar sein, um was es geht. Und ich muss mir klar sein, dass der Bergpredigt und der 8 Seligpreisungen, vor allem am Schluss. Sie werden euch verfolgen und alles Mögliche euch nachsagen, freut euch und frohlockt. Geistliche Nüchternheit. Der heilige Clemens von Rom, das ist der dritte Nachfolger des heiligen Petrus. Wie die Tradition sagt, ist er noch von Petrus zum Apostel geweiht worden, also zum Bischof. Der sagt und schreibt, werdet bewährte Wechsler. Schauen Sie, so wie der erfahrene Wechsler auf den ersten Blick die falsche Münze erkennt, der erfahrene Wechsler, so sollen auch die Jünger Jesu sich nicht betören lassen durch falsche Propheten. Werdet bewährte Wechsler. Erkennt sofort die falschen Propheten als Jünger. Vielleicht jubeln die große Masse diesen falschen Propheten zu. Das würden sie erleben. Wenn Leute Dinge verkünden heute, die gegen die Anordnung der Kirche sind und so weiter, haben sie oft einen sehr großen Applaus. Werdet bewährte Wechsler. Lasst euch nicht betören durch falsche Propheten, denen die Menge zujubelt, auch heute. Wir müssen immer konkret denken, sonst hilft uns das Wort Gottes nicht. Die Jünger Jesus sollen sich keine Gedanken machen, ob sie der Aufgabe gewachsen sind, und sich auch keine Sorgen machen. Vor allem dann nicht, wenn dieser Widerstand auftritt. Dieser Widerstand von falschen Propheten. Jesus spricht auch von der Stadt und dem Berg in Matthäus 5,14. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid eine Stadt auf dem Berg, und all beides kann nicht verborgen bleiben. Also ihr könnt nicht verborgen bleiben, ihr könnt euch nicht verstecken. Wenn ihr als Jünger Christi lebt, dann fallt ihr auf. Damals sind sie aufgefallen unter den Heiden, und heute fallen wir wieder aus unter den Heiden oder unter den abgefallenen Christen und lauen Christen. Der Jünger fällt auf. Also der Jünger kann nicht verborgen bleiben. Jesus will seine Jünger stärken vor Verzagtheit. Denn sie sind doch die Bürger dieser endgültigen Gottesstadt auf dem Berg, die auch die Macht der Unterwelt nicht erschüttern kann. Matthäus 16, 18. Ich aber sage euch, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Und wenn wir mit dem Papst, mit Petrus auf dem Felsen stehen und uns da festhalten, kann die Unterwelt uns nicht überwältigen. Aber halten Sie an Petrus fest, das ist wichtig. Nun, weil Sie das Evangelium haben, die Jünger, haben Sie alles, was Sie für Ihren Dienst brauchen. Wenn Sie Glauben haben, wäre auch nur so groß wie ein Senfkorn, sagt Jesus, dann ist Ihnen nichts mehr unmöglich. Matthäus 17, 20, Sie kennen das. Euer Glaube nur so klein wäre wie ein Senfkorn. Ihr könntet zu dem Berg sagen, stürz dich in den Bach, und er würde es tun. Allerdings müssen die Jünger Jesu wissen, der Hass, der Jesus trifft, wird ihnen nicht erspart bleiben. Das müssen sie wissen. Jesus hat es erfahren, dass der Prophet in der Heimat nichts gilt. Markus 6, 4, Sie kennen das. Kein Prophet ist angesehen in seiner Vaterstadt, sagt er ja in Nazareth. Weil eben am Evangelium das Skandalon hängt, das Ärgernis. Und durch das Evangelium entsteht das Ärgernis. Aber Ärgernis heißt das Ärgernis an Gott, wo das Evangelium verkündet wird. Ja? Der Jünger kann also kein besseres Los erwarten als der Lehrer, und der Sklave kein besseres Los als sein Herr. Und der Jünger deshalb auch kein besseres Los als Christus. Matthäus 10, 24. Ihre Aufgabe ist also lebensgefährlich. Die Aufgabe des Jüngers ist lebensgefährlich. Das sollte man sich ganz klar sein. Sie sind wehrlos wie Schafe. Geben wir uns ruhig so. Denn es ist der Herr, der für uns eintritt. Und so schickt sie Jesus unter die Wölfe. Matthäus 10, 16. Schickt euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid arglos wie die Tauben. Unwahrscheinlich. Also ein Schaf unter Wölfen hat keine Chance. Hat überhaupt keine Chance. Da merken Sie, wir sind ganz in Gott geborgen. Und wir dürfen die Sicherheit haben. Einige der Jünger werden sicher den Leidenskelch mit Jesus zusammen leeren müssen. Wo von den Wölfen wirklich getötet werden, angefallen werden. Nicht? Wir haben ja so viele Märtyrer. Aber der Herr wird mit ihnen sein, bis durch den Tod hindurch. Und er war es bis jetzt. Markus 10, 38, nicht, drückt das ganz stark aus. Kennt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Mit einer Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde. Da fragt er ja. Aber einige werden den Leidenskelch mit Jesus trinken. Denn zur Jüngerschaft gehört, wie ein Abschreckungswort Jesu, das er sagt, die Bereitschaft zur Hingabe des Lebens und zum Tragen des Schandpfahls. Markus 8, 34. Dieses sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen. Sein Kreuz auf sich nehmen im Griechischen bedeutet den Schandpfahl auf sich nehmen. Das ist der Querbalken, der dann am Kreuz, am geraden Pfahl an der Richtstätte dann aufgehängt wird. Also das ist gemeint, ja. Wenn Sie bedenken, oft bei der Wendung sein Kreuztragen an ein geduldiges Ertragen der Schickungen Gottes. Aber diese Bedeutung ist für die griechische Aussage nicht belegt. Diese Redewendung hat einen ganz konkreten Vorgang im Auge, nämlich den Augenblick, in dem der zum Kreuzestod Verurteilte den Querbalken auf die Schulter lädt, um ein fürchterliches Spießrutenlaufen durch die heulende und gröhlende Menge anzutreten, die ihn mit Schmähungen und Flüchen dann empfängt. Das ist eigentlich gemeint. Und schauen Sie, wenn Sie das Kreuz Christi tragen, sagen wir es ruhig, jünger sind, dann können Sie so ähnliche Dinge schon manchmal erleben. Ja? Die Bitternis dieses Weges mit dem Kreuzfall liegt in dem Gefühl, erbarmungslos aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu sein. Und ich denke, dieses Empfinden kann man als Christ heute ganz leicht einmal bekommen. Je nachdem, was einem zustößt, mit welchen Menschen man zusammenkommt. Die Bitternis dieses Weges liegt in dem Gefühl, erbarmungslos aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu sein. So wie der, der den Kreuzespfahl trägt und dann verspottet wird unterwegs und verflucht wird. Und dann wehrlos dem Schimpf und der Verachtung preisgegeben zu sein. Das ist alles in dem Wort drin, sein Kreuz auf sich nehmen. Jeder, der mir nachfolgt, sagt er, Jesus muss sich an ein Leben wagen, das ebenso schwer ist wie der Passionsweg eines Menschen, der auf dem Weg zur Richtstätte ist. Aber auch noch im Tode sind sie in der Hand dessen, ohne dessen Willen kein Sperling vom Dach fällt, nach Matthäus 10, 29. Und sie dürfen am Beispiel der Mutter Maria lernen, wie die große Freude, die ihrer wartet, alle erlittene Not vergessen lässt. Bei Johannes 16, 21. Wenn die Frau nicht vor der Geburt bekümmert ist, nach der Geburt ist sie ganz glücklich. Sie hat alles vergessen, alle Schmerzen. Also mit der Mutter einfach verglichen. Wie groß auch immer die Opfer der Jünger und ihre Erfolge sein mögen, die Größe der Gabe Gottes erhält sie in der Demut und bewahrt sie vor pharisäischer Selbstgerechtigkeit. Das also wäre mal ein Durchblick durch die Gleichnisse, einfach unter diesem Aspekt, gelebte Jüngerschaft, was Jesus darunter versteht und mit was wir dabei rechnen müssen. Ich danke Ihnen.
Pater Hans Burb hat gesprochen über die gelebte Jüngerschaft. Und ich möchte Ihnen dafür danken, für die ganze Palette, die Sie vor uns geöffnet haben und für diese eindringlichen Worte, vielleicht auch gerade in einer Zeit, wo um uns herum alles in eine gewisse Hektik verfällt vor Weihnachten, ja, vielleicht doch nochmal wieder einen Blick auf das Wesentliche zu lenken. Ja, Jesus nachzufolgen oder auch diese leidenschaftliche Hingabe zu haben, wenn ich den Schatz im Acker gefunden habe. Und zwar voll Freude, wie Sie gesagt haben und zitiert haben. Voll Freude ging er hin, alles zu verkaufen aus dem Gleichnis vom Schatz im Acker. Sie haben dann auch zusammengefasst, woran man denn eigentlich erkennen kann, dass, sage ich mal jetzt, ich Christus nachfolge. Das ist ja auch oft eine Frage, die wir uns vielleicht im Alltag stellen. Woran erkenne ich denn eigentlich? Woran erkennen die anderen denn? Bin ich irgendwie anders, wenn ich Christ bin? Woran erkennt man das? Und da haben Sie zuerst das Vorbild der dienenden Liebe genannt, dass der Herr selbst gegeben hat. Sie haben genannt das Kennzeichen auch der Jüngerschaft, also die Nachfolge, die Jüngerschaft, die Geborgenheit des Jüngers in Gottes Hand. der sich eben nicht umsonst abmüht oder nicht übermäßig Zeit für Arbeit und für Kleidung daran gibt, sondern sich in erster Linie um das Reich Gottes sorgt und dann eben auch die Arbeit ergreift. Die Arbeit, wie es Petrus getan hat, also oder Petrus ist ja hier dieses Beispiel als künftiger Menschenfischer. Also, dass es nicht dabei bleiben kann, nur die Hände in den Schoß zu legen. Vielleicht noch einmal den Blick auf die Hauptsorge, nämlich um das Reich Gottes zu lenken. Jetzt hat es ja in der Vergangenheit immer wieder viele Gruppierungen gegeben, die dann gesagt haben, ja, wenn man Gott ernsthaft und radikal nachfolgen will, dann kann man das nur tun, indem man sich ganz von der Welt abwendet. Das ist wahrscheinlich eine Frage, die sich jeder wieder stellt, nämlich da, wo er steht, sei es in dem Beruf, in dem er tätig ist oder in der Familie mit allem, was dazugehört, oder auch als Priester oder auch als Ordensmann oder Frau. Wie ist das, widerspricht das den einzelnen verschiedenen Berufungen oder ist das auch in Einklang zu bringen, sich um das Reich Gottes ganz und gar zu sorgen, an der Stelle, wo man steht, Pater Burb?
Ja, sicher, das wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Und jeder wird dort heilig, wo er hingestellt ist mit seiner Berufung und seinem Beruf, oder wird es nicht. Und dieses Fliehen in die Wüste ist nur Flucht. Und es geht ja darum, wenn ich zum Beispiel an eine Familie denke, Vater, Mutter, wo jeder seinen Auftrag erfüllt, wo sie ihre Kinder zu Gott hinführen, wenn sie Zeit noch haben, vielleicht sogar in der Gemeinde noch mitwirken, andere Kinder meinetwegen auf Sakramente vorzubereiten, im guten Sinn, oder auch andere Möglichkeiten noch haben, die wirklich versuchen, diesen Dienst zu tun, wirklich das Reich Gottes ist vordergründig. Und diesen Dienst tun, den Gott ihm aufgetan hat. Der eine muss einfach auf Deutsch gesagt in die Fabrik gehen, ist total kaputt, er kann sonst fast nichts mehr, weil er so gefordert wird. Aber er tut es aus der Liebe, weil es sein Auftrag ist und weil sein Tun, sein Arbeiten nicht einfach nur ein Geldverdienen ist, sondern weil er es als Christ tut, hat es immer eine übernatürliche Wirkung. Es ist das, wie das Tun Jesu hat immer erlösende Wirkung für die ganze Welt. Und wenn ich so all mein Leben, mein Tun, alles wirklich weiß, ich tue es mit dem Herrn, damit es wirklich göttliche Wirkung hat, weil ich mit ihm in Einheit bin, weil ich mit ihm lebe und nicht durch die Sünde von ihm getrennt bin, dann hat es alles unwahrscheinlich erlösendes Tun und hat mit diesem Verkünden des Reich Gottes zu tun.
Ja, vielleicht können wir einen Ausblick noch am Ende der Sendung geben, auch auf die Macht des Gebetes, denn damit geht es bei Radio Horeb gleich weiter. Wenn wir jetzt hier auch die Sendereihe Credo beschließen müssen, darf ich Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie zu Gast waren und sich die Zeit hier genommen haben. Dankeschön, Pater Burb.
Bitteschön, ja.
Ja, Sie können auch gerne jederzeit einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen beim CD-Dienst, den Sie unter der 0700 75 25 75 20 erreichen, oder Sie gehen direkt ins Internet, wenn Sie einen Zugang haben, und können dort, haben die Möglichkeit im Podcast direkt das anzuklicken und unter den Sendungen zu gucken und zeitlos sozusagen sich jederzeit diese Sendung noch einmal anzuhören, ganz unkompliziert. Ich möchte Ihnen recht herzlich danken fürs Zuhören. Es geht gleich weiter mit dem Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie also dran. Und mit diesen Hinweisen verabschiedet sich von Ihnen Anjuta Engert und wünscht Ihnen noch einen gesegneten Abend.